Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur mit Gesa Ufer.
Hello? Hello? Hey guys.
Hallo auch von meiner Seite. Es gibt Orte, da kann man sich sehr verloren fühlen. Sogenannte Nichtorte, Transiträume wie Hotelflure, verwaiste Einkaufszentren, vielleicht ein Bürotrakt nach Feierabend. Um diese beklemmende Mischung aus Neonlicht, aus Teppichboden, aus niedrigen Decken und dem Summen einer Klimaanlage ist ein richtiger Internetmythos entstanden, die sogenannten Backrooms, Albträume der Spätmoderne. Jetzt gibt es sogar einen gleichnamigen Horrorfilm, der kommt heute in die Kinos und wir haben gerade einen kleinen Ausschnitt daraus gehört. Den werden wir Ihnen gleich vorstellen. Wir nehmen Sie aber zunächst mit an einen anderen unwirtlichen Ort, ein altes Gefängnis in Braunschweig. Das internationale Festival Theaterform hat sich für die aktuelle Ausgabe einen ganz besonderen Ort in Braunschweig gesucht, und zwar die JVA Rennelberg. Ein Ort, an dem sich viele Fragen geradezu automatisch stellen. Was ist Gerechtigkeit? Aber auch die Frage nach Sinn und Unsinn von Gefängnissen drängt sich geradezu auf. Until we are all free, lautet denn auch das Motto. Die Theatermacherin Simone Dedi-Aibi beteiligt sich bei einem performativen Parcours durch die unterschiedlichen Zellen des Gefängnisses. Und sie hat sich dafür mit der Geschichte ihres Urgroßvaters beschäftigt. Heute Abend beginnt das Festival und mit Simone Dedi-Aibi sind wir jetzt in Braunschweig verbunden. Hallo Simone.
Hallo.
Ja, gemeinsam mit deinen Komplizinnen und Komplizen hast du ja schon viele Stoffe beackert. Liebevolles Recherchetheater nennt ihr euer Genre. Das ist jetzt aber die erste Auseinandersetzung mit deiner eigenen Familiengeschichte. Gab es dafür einen speziellen Aufhänger?
Ja, in der Tat. Ich habe noch nie zu meiner Familie gearbeitet und ich wäre auch so, glaube ich, gar nicht drauf gekommen. Aber als ich angefragt wurde für das Projekt, also ob ich mich an dem Theaterparcours beteiligen will und gefragt habe, was das denn für ein Ort ist, da hat mir die Festivalleiterin Anna Mülter, die hat gleich gesagt, naja, die JVA Rennelberg, das ist ein Gefängnis von 1855 und hat von der Geschichte erzählt und eben auch, dass dort im Nationalsozialismus Menschen unter Schutzhaftbedingungen saßen, also Kommunistinnen, Sozialdemokratinnen, andere politisch Andersdenkende. Und dann meinte ich, ach ja, wie mein Urgroßvater. Und damit war eigentlich schon ziemlich klar, was ich mache, um ehrlich zu sein.
Was genau ist deinem Urgroßvater passiert?
Ich habe meinen Urgroßvater persönlich nicht kennengelernt, war aber sehr eng mit meinem Großvater und dessen Erzählungen kenne ich. Und als mein Großvater 12 Jahre alt war, also 1937, da wurde mein Urgroßvater verhaftet. Der war Sozialdemokrat und 2 Monate später, also 2 Monate, saß er in Haft. Und mein Großvater hat diesen Tag der Haftentlassung, das war Weihnachten 37, den hat er bis ans Ende seiner Tage als den schönsten Tag seines Lebens bezeichnet.
Kannst du sagen, was dir die Geschichte deines Urgroßvaters möglicherweise auch beigebracht hat darüber, wie Widerstand in Familien, wie Geschichte in Familien gelebt und weitergegeben wird?
Ich fand es richtig spannend, mich nochmal mit dem Material zu beschäftigen. Mein Großvater, der hat mir, als ich so 16, 17 war, hat er mir alle Unterlagen gezeigt, die er gesammelt hat. Das waren tatsächlich Berichte von einem Gestapo-Spitzel, der meinen Urgroßvater, also seinen Vater und dessen Parteifreunde ausspioniert hat, bei Treffen beobachtet hat und andere Unterlagen über sein Leben. Und ich weiß, dass mir das damals schon viel bedeutet hat, allein die Art und Weise, wie mein Großvater mit mir darüber gesprochen hat und mir, wie er mir erklärt hat, was das ist und was das bedeutet und dass er einfach möchte, dass ich Bescheid weiß, dass ich weiß, wo das liegt und wo er das her hat und wie das alles funktioniert. Und ich bin mir total sicher, dass dieses politische Engagement, das es bei allen in unserer Familie gibt, ne, sei es in Parteien oder auch einfach zivilgesellschaftlich in Vereinen, dass das ganz viel damit zu tun hat, mit diesem Erbe, das mein Großvater auch sehr aktiv weitergegeben hat.
Nun war dein Urgroßvater eben ganz offenbar ja ein Opfer des Systems. Wir erleben gerade, dass unterschiedliche Zeitungen und Magazine so ein einfaches Recherchetool anbieten, um die Rolle von Familienmitgliedern im Nationalsozialismus zu recherchieren, die Rolle als Täter. Das klingt erstmal uneingeschränkt super, aber natürlich ist es ein wichtiges Erlösmodell für die Zeitungen und Magazine. Und es ist auch gleichzeitig vielleicht so ein bisschen Geschichte to go. Also man muss sich auch nicht wirklich selbst groß kümmern. Wie siehst du diesen aktuellen Hype?
Naja, dass es auch so ein bisschen so ein Geschäftsmodell wurde, das ist gar nicht mein großes Problem, weil es ist ja eine Vereinfachung. Die Sachen sind ja auch ohne die Zugänge über die Zeitungen zugänglich. Also man kann selbst recherchieren, auch wenn es umständlicher ist. Mein Problem dabei ist eher, dass dafür eben so groß Werbung gemacht wurde, auch auf Social Media, das war überall ersichtlich, und wenig für die Einordnung getan wurde. Also, dass es eben nicht nur darum geht oder gehen sollte, aus Neugierde mal zu gucken, war mein Opa, war meine Uroma, waren die Parteimitglieder, sondern einfach mal zu schauen, was bedeutet das denn? Also, was wurde da vielleicht in meiner Familie weitergegeben? Worüber wurde geschwiegen? Worüber wurde gesprochen? Und was heißt das eigentlich für uns heute? Ich meine, wenn ich irgendwie so viel rausfinde, jetzt auch nochmal bei dieser Recherche darüber, wie meine Familie funktioniert. Und das muss ich wirklich sagen, dass ich nochmal viel gelernt habe. Und nicht nur, wir reden ja viel über intergenerationales Trauma oder so, aber ich glaube, es gibt noch was anderes. Es gibt sowas wie eine intergenerationale Weitergabe von, ja, von Solidarität oder von politischer Praxis. Und wenn ich das alles über meine Familie rausfinde, dann können das auch alle anderen über ihre Familien rausfinden. Und die Frage, was wollen wir mit diesen Informationen? Was kann uns das sagen darüber, wie Gesellschaft funktioniert, welche Werte weitergegeben wurden? Darüber habe ich viel zu wenig gelesen und ich finde, das ist eigentlich der entscheidende Teil, um das für heute sinnvoll und nutzbar zu machen.
Simon, wie hast du die Informationen über deinen Urgroßvater in diese Performance umgewandelt? Wie muss man sich die vorstellen?
Es war tatsächlich ein bisschen schwierig, weil dadurch, dass es ein Parcours ist, habe ich nur ganz wenig Zeit. Und dadurch, dass das Thema mir zu nahe ist und ich so viele Fragen daran habe, habe ich aber eigentlich ganz viel zu erzählen. Das Publikum kommt ja durch verschiedene Zellen und irgendwann kommt es auch an meine Zelle. Und mein Raum, der hat so zwei Funktionen. Das ist einmal ausgestattet wie eine kleine Gastwirtschaft, die man betritt, weil das war der Ort, wo mein Urgroßvater und seine Parteifreunde sich getroffen haben, wo sie eben ausspioniert wurden. Und ich lade die Leute ein, zu mir zu kommen und sich diese Geschichte anzuhören. Und diese Zellen, man muss schon sagen, diese JVA Rennelberg, die ist ein beeindruckender Ort im negativsten Sinne. Also es ist erdrückend. Ich versuche dem mit viel Gastlichkeit entgegenzugehen, weil es mir nicht nur darum geht, über Schmerz und Trauer und Verfolgung zu sprechen, auch, das ist ein wichtiger Teil, aber auch eben zu überlegen, ne, wie können denn solidarische Bündnisse heute aussehen? Was kann man daraus lernen? Was sind die Lehren, die wir ziehen? Und wie heilsam kann auch Erinnerung sein? Also man kommt in meine Zelle, man wird herzlich begrüßt, taucht dann in die Geschichte meines Urgroßvaters und seiner Freunde ein und wird hoffentlich mit einem Auftrag entlassen, das Leben zu leben und sich einzusetzen für das, was einem wichtig ist.
Und jetzt hast du uns gerade schon beschrieben, das ist Teil eines großen Parcours durch diese gesamte JVA. Ich glaube, alle 10 Minuten startet so eine kleine Führung, so ein Parcours. Was erwartet das Publikum noch auf diesem Parcours?
Was ich besonders spannend finde, ist, dass es gelungen ist, KünstlerInnen zusammenzustellen, die vor allem ganz unterschiedliche Formate und Kunstgenres machen. Also wir haben sowohl Film als auch Installation, wir haben Performances und aber auch Tanz wird eine Rolle spielen. Und ich finde das mega interessant, dass man wirklich nicht nur unterschiedliche Geschichten hört von Menschen, die aus unterschiedlichen Ländern kommen, sondern ganz unterschiedliche Formen dafür gefunden wurden. Inhaltlich geht es selbstverständlich um Gefängnis, um Gefangenschaft, um politische Verfolgung und um verschiedene Unterdrückungsmechanismen, aber eben mit diesem utopischen Twist, ne, until we are all free, und auch mit viel, ja, Herzenswärme und Humor. Also ich konnte da auch noch mal feststellen, ich bin nicht die Einzige, die liebevolles Recherchetheater macht.
Simon, Delia Ibi und KomplizInnen sind Teil des Festivals Theaterformen in Braunschweig. Und der 2-stündige Parcours Until We Are All Free durch die Justizvollzugsanstalt Rennelberg, der startet heute um 15 Uhr. Das Festival Theaterformen, das läuft dann noch bis zum 28. Juni. Und alle akkuraten Daten finden Sie auf der Seite theaterformen.de. Simon, vielen Dank und toi 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 für eure Premiere.
Wird schon werden. Danke für das Gespräch.
Horrorfilme waren schon immer ein gutes Experimentierfeld für junge Filmschaffende. Jetzt feiern zwei Low-Budget-Produktionen dieses Genres sensationelle Kinoerfolge in den USA. Erfolge, die Hollywood wirklich aufhorchen lassen, nicht nur, weil die beiden Regisseure der Filme Obsession und Backrooms sehr jung sind, Kane Parsons ist gerade mal 20, sondern auch, weil die beiden ihr filmpraktisches Handwerk mit YouTube-Filmen gelernt haben. Christian Berndt berichtet über einen neuen Typus Regie in Hollywood.
Ich habe was gefunden, im Laden.
Was haben Sie gefunden?
Einen Ort. Ich habe einen Ort gefunden. Ich weiß, wie das klingt, aber Sie müssen verstehen, es ist riesig da drin.
Clark entdeckt hinter einer Wand seines Möbelgeschäfts ein riesiges Labyrinth aus surrealen Räumen. Der Horrorfilm Backrooms basiert auf einem Internet-Hype, der 2019 begann. Damals stellten Fangruppen unheimliche Videos über paranormale Backrooms ins Netz. Auch der erst 17-jährige Filmstudent Kane Parsons griff die Idee auf und machte daraus eine YouTube-Videoserie, die mit fast 300 Millionen Aufrufen ein sensationeller Erfolg wurde. Das Hollywood-Studio A24 wurde auf ihn aufmerksam und engagierte Parsons. Nun hat Backrooms, das Low-Budget-Kinodebüt des inzwischen 20-jährigen Regisseurs, A24 den erfolgreichsten Filmstart der Studiogeschichte beschert.
Was it surprising to Hollywood? My guess is probably yes.
Für Hollywood war dieser Erfolg wahrscheinlich überraschend, meint der Filmkritiker der New York Times, Jason Zinnemann, aber nicht für diejenigen, die das Internetgeschehen verfolgen, denn das Backroom-Phänomen sei seit Jahren eine feste Marke. Eine größere Überraschung dagegen, so Zinnemann, war Obsession mit bereits über 150 Millionen Zuschauern. Auch der Regisseur dieses Low-Budget-Horrorfilms, Curry Barker, ist jung und hat mit Sketchen und Kurzfilmen Millionen Aufrufe auf YouTube erreicht. Das brachte ihm die Regie für Obsession ein. Es gibt zwar, meint Zinnemann, im Horrorgenre eine lange Tradition von Low-Budget-Überraschungserfolgen, was Backrooms und Obsession aber auszeichne, sei die enge Verbindung zum Publikum. Die Filme nehmen zeitgenössische Ängste junger Menschen auf, zum Beispiel Dating oder Einsamkeit. Und YouTube sei auch eine neue Art von Filmschule, meint Zinnemann. Mit den Filmen auf YouTube kriegen junge Filmschaffende früh Zugang zu filmischem Werkzeug, ohne die Filmindustrie zu benötigen. Und YouTuber haben, meint Zinnemann, schon zu Beginn ein Publikum und können testen, was ankommt. Die Medienwissenschaftlerin an der Universität Hamburg, Joan Bleicher, sieht in Kinofilmen von YouTubern auch eine Chance, junges Publikum fürs Kino zurückzugewinnen.
Ich glaube, dass in YouTube die Beziehung zwischen Produzenten und den Zuschauerinnen sehr viel enger ist als im Kino. Und gleichzeitig ist eine höhere Glaubwürdigkeit und ein höherer Sympathiefaktor offensichtlich der Filmfans gegenüber den YouTubern.
Und auch inhaltlich findet Bleicher an diesen Filmen interessant, dass sie stark auf Psychologisierung setzen. Es gäbe allerdings auch bedenkliche Elemente.
Bei beiden Filmen fand ich interessant, dass so eine gewisse traditionelle Kritik an Frauen drin steckt. Also die Frauen sind der eigentliche Ursprung des Horrors. Das fand ich nochmal eine Richtung, die auf Tendenzen auch in sozialen Medien reagiert. Es ist auffällig, dass derzeit in den sozialen Medien, aber auch in diesen Filmen eher frauenfeindliche Inhalte verbreitet werden. Also da kann man durchaus einen Zusammenhang erkennen.
Trotzdem sieht Bleicher Potenzial bei YouTube-Filmern auch für den deutschen Film. 2017 kam die Webserie Intimate auf YouTube heraus, die von den Zwillingsbrüdern Oskar und Emil Belton zusammen mit Freunden gemacht wurde und improvisiert vom Alltag einer Gruppe Hamburger Jungs erzählt. Intimate erregte solche Aufmerksamkeit, dass die Belton-Brüder eine Serie für Amazon Prime drehen durften, die Discounter. Jetzt plant Konstantin Film einen Kinofilm mit den Belton-Brüdern. Auch hier ist die Bindung an die Fangemeinde ein Faktor, meint der Vorstandsvorsitzende von Konstantin Film, Oliver Berben.
Wir haben ihnen auch gesagt, Social Media zum Beispiel, macht ihr das. Ihr habt den stärkeren Zugang zu der eigenen Zielgruppe. Also ich glaube wirklich, dass es für uns als Produktions- und Distributionsfirmen vor allem darum gehen wird, den Menschen die Möglichkeit zu geben, sich selber auszuprobieren, ihre Stimme sozusagen zu finden und die auch mit ihrem eigenen Publikum dann zu verbinden.
YouTube könne jungen Filmschaffenden helfen, eine eigene Handschrift zu entwickeln.
Was YouTube macht und was genial ist dabei eigentlich, dass es eben keinen redaktionellen Input gibt, sondern die Menschen können erstmal genau das so machen in der Freiheit, wie sie sich selber vorstellen. Und das wissen wir gut genug, dass die wirkliche Kunst und Kreativität immer mit maximaler Freiheit zusammenhängt. Und dementsprechend finde ich diese Idee, die YouTube den Menschen gibt, einfach hervorragend.
Das merke man auch an Obsession, meint Berben, an dem Konstantin Film von Anfang an Co-Partner war. Das heißt nicht, meint Berben, dass in Zukunft YouTube die Filmhochschulen ersetzt, aber für jüngere Generationen von Kinogängern wird künftig vielleicht eine Leidenschaft für Filme geweckt, die dem Kino neues Publikum erschließt.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die kommen heute von Bettina Ritter.
Peitschenhiebe und Berufsverbot. Das ist die Strafe für die iranische Sängerin Parastu Ahmadi. Nach einem Bericht von BBC Persian hat sie laut Gerichtsurteil unsittliche Inhalte verbreitet und damit gegen die öffentliche Moral verstoßen. Die 29-Jährige war vor anderthalb Jahren ohne Kopftuch und in einem Kleid ohne Ärmel in der historischen Stätte Deir Gachin-Karawanserei aufgetreten. Das Konzert ohne Publikum wurde auf YouTube innerhalb von wenigen Tagen 1 Million Mal angeklickt. Bis heute hat es fast 3 Millionen Aufrufe. Damals waren Ahmadi und ihre Musiker zwar festgenommen, aber wegen des öffentlichen Drucks wieder freigelassen worden. Jetzt kam das Urteil. 74 Peitschenhiebe und ein 2-jähriges Ausreise- und Berufsverbot für sie und 8 weitere Mitglieder ihres Teams. Laut iranischem Gesetz dürfen Frauen in der Öffentlichkeit nicht singen und den Hijab ablegen. In Chemnitz beginnt heute das internationale Festival Theater der Welt. Die neuen Kuratorinnen und Kuratoren kommen aus Argentinien, Australien, China, Griechenland, Indien, Kanada, Saudi-Arabien, Senegal und Südafrika. Sie haben für das Programm 33 Stücke aus allen Kontinenten eingeladen. Einer der 3 Intendanten des Festivals, Stefan Schmidtke, zeigte sich überrascht von der Auswahl, wie er hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur sagte.
Wir haben einen großen Horizont aus Oper, Figurentheater, Tanz, Performance, Kinder- und Jugendaktivitäten. Das hat an Vielfalt so einiges zu bieten. Und vor allen Dingen ist es mal nicht so, dass homogene alles in eine Richtung, sondern die 33 Positionen, die zusammenkommen, stehen manchmal auch etwas sperrig nebeneinander. Aber genau das ist das Konzept. Unsere Welt ist ja auch überall anders. Und warum soll nicht ein Festival genau das auch zulassen und zeigen?
Stefan Schmidtke ist einer der 3 Intendanten des Festivals Theater der Welt, das heute in Chemnitz beginnt und bis zum 5. Juli dauert. Das New York Historical Museum eröffnet heute einen neuen Anbau. Zu sehen sind dort Ausstellungen rund um die Geschichte der Demokratie in den USA. Ab 2028 soll das Gebäude auch Heimat des American LGBTQ+ Museums sein. Es will sich der Geschichte unter anderem von Lesben, Schwulen, Queeren und Transpersonen widmen. Seit dem Amtsantritt von US-Präsident Trump wurden die Rechte von queeren Menschen stark eingeschränkt. Regierungskritische Stimmen sprechen insgesamt von einer Bedrohung der Demokratie durch Trumps autokratische Tendenzen.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Ich bin Gesa Ufer, hallo nochmal. Seit 30 Jahren wandert das Kunstfestival Manifesta durch Europa und macht alle 2 Jahre Stationen. Nach Barcelona und Pristina startet die 16. Ausgabe jetzt am Samstag im Ruhrgebiet. Unter dem Titel This is not a church werden in Bochum, Essen, Duisburg und Gelsenkirchen 12 Kirchen bespielt. Und zwar von insgesamt 106 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus 30 Ländern. Was uns da erwartet, das kann uns meine Kollegin Laura Helena Wurtschildern, die erreichen wir nämlich jetzt in Duisburg, wo gerade die Eröffnungspressekonferenz zu Ende gegangen ist. Hallo Laura.
Hallo, hi.
Ja, du musst uns kurz schildern, wie war's? Was sind so deine ersten Eindrücke?
Die ersten Eindrücke sind tatsächlich ganz fantastisch. Man kommt nämlich in Duisburg am Bahnhof an und wird von den Musikern des Marxloher Music Circus quasi begleitet bis zu dem Theater, wo dann diese Pressekonferenz hier stattfand. Das heißt, man fühlte sich plötzlich dann doch sehr wichtig, wenn man von diesen Musikern geleitet wurde. Und die Stimmung ist natürlich dementsprechend gelöst von allen Beteiligten. Ich glaube, man muss sich vorstellen, hier wurde 6,5 Jahre insgesamt in Vorbereitung und so weiter an allem gearbeitet. Mhm. Und ich glaube, da ist viel Erleichterung, viel Freude und viel Stolz zu spüren, dass wir jetzt alle hier sind.
Ja, und dieses Ruhrgebiet ist also Austragungsort. Jetzt ist der Titel etwas kryptisch. This is not a church. Vielleicht ganz kurz, wenn es keine Kirche ist, was ist es denn dann?
Das ist durchaus kann ein bisschen irreführend sein. Wenn es keine Kirche ist, was ist es denn dann? Ist eine Frage, die man sich allgemein stellen muss und dann hier im Ruhrgebiet ganz speziell. Die Arbeitshypothese ist, in den nächsten 5 bis 10 Jahren werden etwa laut Prognosen 20.000 Kirchen in Deutschland geschlossen. Wir haben insgesamt gerade plus minus 40.000. Also es sind sehr viele, damit werden sich auch andere Regionen beschäftigen müssen. Und im Ruhrgebiet gibt es sogenannte Pantoffelkirchen, was irgendwie ein ganz süßer Begriff ist, weil der bedeutet, dass man eben in seinen Schluffen in die Kirche gehen konnte von zu Hause. Das ist in der Nachkriegszeit passiert, als man die Viertel hier eben alle neu gebaut hat und die Kirchen ganz zentrale Orte waren, um sich zu treffen und um zusammenzukommen. Und deswegen geht es der Manifester dann hier eben auch nicht darum, die Kirchen als Kirchen wiederzubeleben, sondern diese profanierten Kirchen mit Kunst, mit Gemeinschaft, mit unter anderem auch Selbsthilfegruppen neu zu beleben und wieder zu Orten zu machen, in denen Leute zusammenkommen können, sogenannte dritte Orte, ohne konsumieren zu müssen.
Schön, also das Wort Pantoffelkirche übernehme ich sofort in meinen aktiven Sprachgebrauch. Hast du denn jetzt schon mal die Gelegenheit gehabt, in so eine dieser Kirchen reinzuluschern, wie es da aussieht?
Ja, hier direkt in Duisburg vor dem Theater ist nämlich eine Kirche und da habe ich einmal schon so reinlinsen können. Mhm. Da ist zum Beispiel eine ganz fantastische Arbeit von einem Londoner Künstler, Abbas Zahidi, und der hat Orgelpfeifen genommen, denn die Orgel dieser Kirche ist kaputt. Aus ganz Europa hat er Orgelpfeifen in diese Kirche gebracht, unter anderem aus einer zerbombten Kirche in Kiew, und hat die mit neuen Geräten wieder zum Leben erweckt. Die sind dort in einem Kreis aufgebaut und machen ganz wundersame, melancholische Geräusche. Und in diesem Kreis soll dann auch eine Selbsthilfegruppe zusammenkommen im weiteren Verlauf beim Rahmenprogramm dieser Manifester. Also da merkt man schon, wie quasi die Kunst und dieses Rahmenprogramm mit den Menschen vor Ort verschmelzen kann, im allerbesten Fall, wenn es denn gut läuft.
Und dazu passt ja auch wahrscheinlich so ein bisschen diese Besonderheit, dass es keine klassischen Kuratorinnen und Kuratoren mehr gibt, sondern für die Auswahl sind verantwortlich sogenannte Creative Mediators. Also das klingt genau so, nach fehlender Hierarchie und nach maximaler Teilhabe. Das steckt wahrscheinlich dahinter, ne?
Das ist so ein bisschen die Idee der Manifester, deren Fokus sich in den letzten 10 Jahren eigentlich verändert hat. Weg von so einer klassischen Kunstbiennale, die alle 2 Jahre irgendwo in Europa einfällt. Das ist ja eine Wanderbiennale. Hin dazu, dass man Strukturanalysen macht. Das heißt, man fängt schon 4 Jahre vorher an, macht Bürgerbefragungen und guckt, was brauchen die Bürger eigentlich. Und von denen wird keiner sagen, er braucht Kunst. Deswegen kommt die Kunst mit diesen sogenannten Creative Mediators auch erst ein bisschen später dazu. Mhm. Nachdem man quasi überlegt hat, dass man was in den Kirchen macht, dass man die wieder zu Orten des Zusammenkommens machen möchte. Und dann kommt quasi die Kunst rein. Und die haben sich diesmal, wie ich finde, einen ganz schönen Kniff überlegt. Die haben 3 Tandems zusammengestellt, die jeweils aus einem Senior Curator, da sind jetzt 3 Männer um die 80, und 3 jüngeren Leuten besteht. Unter anderem eben einer jungen Frau, die gerade mal Ende 20 ist. Und die haben jeweils im Tandem diese Kirchen, diese 12 Kirchen bespielt. Und ich bin ganz gespannt, was es dann noch zu sehen geben wird.
Und ein Dreh- und Angelpunkt, soweit ich das verstanden habe, das ist auch wirklich einfach dieses öffentliche Programm, dieses Modell der Teilhabe. Wie ist das konzipiert? Was ist da auffällig?
Also ich glaube, und das wurde jetzt auch nochmal in der Pressekonferenz ganz stark betont, was wichtig ist zu verstehen ist, wir fahren hier alle am Sonntag wieder. Dieses Programm ist nicht für uns gemacht. Mhm. Das ist für die Menschen gemacht, die hier leben. Und der Erfolg oder Misserfolg wird sich auch daran messen, wie das angenommen wird. Und deswegen gibt es zum Beispiel, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch gar nicht müde werde zu betonen, der Eintritt überall umsonst. Und verknüpft wird das Ganze, dass man eben mit Selbsthilfegruppen, mit anderen Organisationen zusammengearbeitet hat, die diese Kirchen dann als Treffpunkte auch wirklich nutzen. Es gibt zum Beispiel schon eine Organisation, Personen, die gesagt haben, wir nutzen diese Kirche als Basketballübungsplatz im Winter. Das hat die Manifesta, bevor sie jetzt offiziell losgegangen ist, schon mal angeregt. Und jetzt müssen die Basketballer kurz für die Zeit der Manifesta einmal raus und können danach aber wieder rein und dort weiterspielen. Also diese Vernetzung ist ganz vielfältig.
Also es hat auf jeden Fall, macht es so den Anschein, als würde es unbedingt lohnen, sich das anzuschauen. Und wenn Sie mehr wissen möchten, am Samstagabend gibt es einen großen Themenschwerpunkt von der Manifesta aus dem Ruhrgebiet und zwar ab 23.05 Uhr live in unserer Sendung Fazit am Abend und danach natürlich auch als Podcast. Laura Helena Wurth ist für Deutschlandfunk Kultur vor Ort. Ganz herzlichen Dank für deine Eindrücke.
Sehr gern, vielen Dank.
Never work. Das klingt wie eine Aufforderung, arbeite nie oder vielleicht auch wie ein Versprechen, nie wieder arbeiten. In den Berliner Sophiensälen, da liegt in diesen Tagen und Nächten beides nah beieinander. Ein Festival mit Performances aus aller Herren und Damen und non-binärer Länder und Regionen, das sich auseinandersetzt mit Arbeit, mit Zwang zur Arbeit, mit Arbeitslust und Arbeitsunlust und dem Preis, den wir bereit sind zu zahlen für ein gutes Leben mit oder eben ohne Arbeit. Dieses Festival zu besuchen, das lohnt sich, meint unser Kollege Gerd Brendel.
This building was a craftsman's hall.
This building, dieses Gebäude, die Sophienseele in Berlin. Ein Ort, der eng verbunden ist mit der Geschichte der Arbeit und der Verweigerung von Arbeit. Berliner Handwerkerverein steht in neogotischen Lettern über dem Eingangstor von 1904. In den 20er Jahren sprachen im großen Saal Rosa Luxemburg und die Anarchistin Millie Witkop über gerechten Lohn und forderten einen Gebärstreik. Davon erzählt Lori Young in ihrer After-Work-Tour.
You can imagine Millie here.
Wenn man so will, ist Lori Young selbst eine verdiente Kunstarbeiterin. Vor 30 Jahren stand sie zur Wiedereröffnung der Sophienseele als Off-Theaterhaus auf der Bühne in Allee der Kosmonauten, dem legendären Tanzstück von Sascha Walz, das die Tristesse der Ostberliner Plattenbauwelt in eine energiegeladene neue Bewegungssprache übersetzte. Am Ende tanzt Lori Young daraus. Sie schleudert die Arme, stemmt sich gegen die Wand. Nur die Beine wollen nicht mehr so wie früher, entschuldigt sie sich. Auch Tanz ist Arbeit und irgendwann hält der Körper der Belastung nicht mehr stand. Never Work, das Motto des Festivals in den Sophienseelen, erinnert an ein berühmtes Pariser Graffiti des Künstlers Guy Debord aus den 50er Jahren. Ne travaillez jamais. Niemals arbeiten.
Ja, und natürlich ist dieser Slogan Never Work eine Provokation.
Sagt Mateusz Szymanowka, einer der Festivalkuratoren.
Und schon damals ging es eigentlich nicht darum, faul zu sein, obwohl natürlich es auch schön, faul zu sein, sondern sich zu fragen, wie arbeiten wir und arbeiten wir aus Lust oder arbeiten wir nur, weil wir gezwungen sind.
Auch die Künstler, Künstlerinnen an diesen Tagen und Nächten in den Sophienseelen verkaufen im Grunde Arbeit. Ihre Virtuosität, ihre Kreativität oder die eigenen Geschichten. Davon handelt Reality Show von Mesha, einem Kollektiv aus Sao Paulo. Die Bühne im großen Saal erinnert an das Filmset einer Reality Show wie Big Brother. Eine 0815-Wohnlandschaft hinter Gazevorhang. Bewohnt wird sie von 10 Frauen, Männern, Transsexuellen, Transvestiten, die sich auch im realen Leben eine Unterkunft teilen, in einem Wohnprojekt für Obdachlose. Wer muss gehen? Wer darf bleiben? Und am Ende die volle Gage kassieren?
Eu vivi aqui nessa casa como uma boneca. Primeiro da minha mãe.
Die letzten 8 Jahre war ich Puppe bei Papa und dann war ich deine Puppe hier im Hause, fängt eine nach der anderen an. Ein Zitat aus Ibsens Nora oder ein Puppenheim. Aber die Noras in der Big Brother Puppenstube hier fangen an, ihre Geschichten zu erzählen. Von Straßenstrich, Drogensucht, Familientramen. Eine rührender als die andere. Und weil das authentische Elend im Big Brother House ein Vorteil ist im Wettbewerb um die Kunst des Publikums, ruft eine Stimme aus dem Off jetzt die Performer zur ersten Challenge.
Prova, que a gente chamou de prova do controle emocional.
Wer als Erster eine Träne vergießt, gewinnt. Als nächstes steht Tauziehen auf dem Programm. Silikon gegen natürlicher Brustumfang. Die Ballonbusenfraktion gewinnt 1-2 Rock. Der nächste Wettkampf, Team Straßenprostitution, schon mal gemacht, gegen Team Theater ist eine Art von Prostitution, geht in heftigen Diskussionen unter. Am Ende durchbrechen die Performerinnen die vierte Wand zum Publikum. Sie verlassen den Big Brother Container und drehen den Spieß um. Eine Kamerafrau nimmt einzelne Zuschauer ins Visier. Auf einer Videoleinwand erscheinen deren verlegen lächelnde Gesichter. Oh, sieht ganz gut aus, aber den Typ hatten wir schon viel zu oft, kommentieren die Performer. Oder du siehst nicht so aus, als hättest du eine spannende Geschichte, aber könntest du eine von unseren Geschichten erzählen? Oder erklär uns in 3 Minuten, was dir das Recht gibt, hier zu sein. Gar nichts, denn die Performerinnen aus Sao Paulo schenken uns, den Zuschauern, 2 Stunden lang ihr Leben und sie tauschen mit uns die Rollen. Big Brother ist überall. Never work, niemals arbeiten. Eine Utopie, aber in diesen 2 Stunden wird sie wahr als Feier des Lebens. Raus aus den eigenen Puppenheimen oder den Big Brother Containern.
Gerd Brendel über das Performance Festival Never Work, das den 30. Geburtstag der Berliner Sophiensäle feiert.